Ja, bevor wir wirklich mit dem Thema anfangen, möchte ich den beiden gern noch ein paar Fragen stellen, damit wir sie auch ein bisschen besser oder ein bisschen kennenlernen. Ihr dürft selber entscheiden, wer auf welche Frage antworten will. Wenn man euren Terminplan, den kann man im Internet nachschauen, so ein bisschen genauer ansieht, dann merkt man, dass ihr viel unterwegs seid. Und jetzt wäre meine Frage, wie viele Tage pro Monat seid ihr eigentlich zu Hause?
Das ist unterschiedlich, je nach Monat. Also jetzt im Sommer sind wir öfter zu Hause. Ich glaube, da kommt schon mal vor, dass wir über eine Woche am Stück zu Hause sind. Aber es gibt Monate, da sind wir vielleicht 4 Tage zu Hause oder so.
Ja, und was macht ihr so, wenn ihr nicht bei irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs seid? Habt ihr irgendwelche Hobbys oder auf was ihr euch dann ganz besonders freut?
Ja, im Winter gehe ich gerne Skifahren, dann gehe ich in die Schweiz und da gehe ich dann auf die Berge und da freue ich mich sehr über Skifahren. Ja, so im Sommer, dann freue ich mich darüber, dass ich schwimmen gehen kann, aber es ist jetzt ein bisschen zu kalt.
Mein Hobby ist Lesen, nur ich habe zu wenig Zeit dafür, aber ich liebe es.
Da passt die nächste Frage sehr gut dazu. Du sagst, du liest gerne, aber ihr schreibt auch gemeinsam Bücher. Jetzt, wie ist es so, wenn man gemeinsam Bücher schreibt?
Fange ich mal an. Ja, es ist so, das letzte Büchlein, das ist über Buddhismus gewesen, das haben wir mit Weihnachten geschrieben. Und das habe ich angefangen und dann muss meine Frau das verdeutschen. Und sie sagt, das ist ja eine mittlere Katastrophe. Besser, ich hätte das Gleiche nur auf Holländisch geschrieben, meint sie, und sie würde es übersetzen. Aber man hört es vielleicht nicht so, wenn ich rede, dann kann man es verstehen, aber wenn ich schreibe, dann fallen jede Fälle auf.
Ja, ja, dann fällt es auf. Okay. Ja, jetzt habe ich so am Rande mitbekommen, dass ein neues Buch im Entstehen ist. Darf man denn schon wissen, in welche Richtung so das Thema geht?
Ja, das Thema geht um, so ein bisschen wie es heute Abend eigentlich ist. Fernöstliche Religiosität, also Gott nicht als einen Schöpfergott, wie ihn die Bibel beschreibt, sondern die fernöstliche Religiosität, das wollen wir ja heute Abend noch verdeutlichen, da geht es eher um eine Macht, um eine Energie oder um eine Kraft. Und darüber wollen wir in unserem Buch schreiben, welche Angebote es da gibt und wie faszinierend das für manche Leute ist und was auch die Bibel dazu sagt.
Ja, jetzt von eurer Ausbildung her, habe ich jedenfalls gelesen, seid ihr ja Psychologe und Sozialpädagogin bzw. Gestalttherapeutin. Seid ihr irgendwie noch therapeutisch tätig?
Also dafür sind wir zu viel unterwegs, um regelmäßig mit Menschen ins Gespräch zu sein. Also konkret machen wir das nicht mehr. Und zwar auch relativ bewusst, weil wir sagen uns, das, was wir ja sonst erzählen, auch heute Abend erzählen, das ist, wie wir, ich vom Buddhismus, Elke von der Esoterik, dann Christen geworden sind. Das ist so ein ungewöhnlicher Umschwung. Und wenn wir davon berichten, dann erzählen wir nicht nur etwas Theoretisches. Wir haben das erfahren und haben auch erfahren, dass dadurch eine Heilung in unser Leben kam, die wir mit Therapien nie hätten bewirken können. Und deswegen ist uns das ein Anliegen, Menschen das weiterzugeben, dass eine viel größere Heilung auf eine viel größere Perspektive hinaus uns angeboten wird in Jesus Christus.
Aber es wäre vielleicht nochmal ein extra Thema. Heilung durch Jesus.
Ja, noch meine letzte Frage. Wäre vielleicht auch zum Teil ein extra Thema, aber ihr habt ja früher sehr viele Reisen jetzt in andere Länder gemacht, Nepal, Indien und so weiter. Die Kontakte, die ihr damals hattet, sind die oder habt ihr die alle abgebrochen oder bestehen da noch welche?
Also abgebrochen haben wir sie nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir da kaum noch Kontakte haben. Das lag nicht an uns. Wir hätten das gerne noch gehabt. Aber zum einen merkten wir, dass, oder die anderen haben es zumindest so empfunden wahrscheinlich, dass die Richtungen doch irgendwie auseinandergehen. Und das, wo früher unsere gemeinsamen Interessen lagen, dass das nicht mehr so ist. Und ja, und das war auch etwas, was wesentlich oder ist für jeden wesentlich. Für einen Esoteriker ist das genauso wesentlich, wie für uns unser Glaube wesentlich ist. Und wenn man dann das Wesentliche nicht mehr miteinander teilt, dann, ja, dann bleibt nicht mehr so viel.
Ja, vielen Dank. So, dann dürft ihr gleich weitermachen.
Ja, wir sind erstmal froh, auch hier angekommen zu sein. In dem Verkehr heute, das ist sowas von voll. Wenn all die Leute, die normal mit dem Bahn fahren, jetzt auch noch auf den Straßen gehen. Und die Leute, die mit dem Bahn fahren, die sind nicht gewohnt zu fahren. Also wir haben tatsächlich noch nie so viele Unfälle gesehen wie an den heutigen Tag. Das war unglaublich. Dass wir rechtzeitig hier angekommen sind, ist wirklich ein Wunder. Nun, jetzt steigen wir ein zu der Thematik Faszination fernöstlicher Religiosität. Nun, das Wort Religiosität ja, deutet ein bisschen was mehr oder was anderes an als das pure Wort Religion. Natürlich geht es auch um Religion, aber Religiosität ist vielleicht mehr ja, das Gespür oder das Gefühl, was hinter oder durch Religion vermittelt wird. Religiosität ist ein Bundeswort. Also, da kann man so vieles drin packen. Aber vielleicht das Wort Esoterik auch. Deswegen haben wir es auch so bunt geschrieben. Es ist wirklich ein buntes Wort, wo vieles drin gepackt werden kann. Und meistens kann man auch nicht genau sagen, das ist Esoterik. Da gehört so viel dabei, es ist eher so eine Art Regenschirmbegriff. Und da könnte man alles, was ein bisschen in eine bestimmte religiöse Richtung geht, aber auch spirituelle Richtung geht, was ein Gefühl einer Spiritualität gibt, könnte man darunter fassen. Nun, wir wollen versuchen, es ein bisschen zu erklären heute Abend, aber sind uns auch bewusst, dass es jetzt eine Überforderung ist, weil es ist so breit gefächert und man muss wirklich schauen, dass man auch die richtigen Ausdrucksformen dafür findet. Weil wir merken immer wieder, wir haben bestimmte Ausdrücke, die in einem bestimmten Kontext was bedeuten, in einem anderen Kontext was völlig anderes. Und dann reden wir von einem Wort, einem Begriff, aber es gibt ein unterschiedliches Verständnis davon. So waren wir vor einiger Zeit in einer Kleinstadt und sind da spazieren gegangen und sahen dann hinter der Kirche ein Haus, und auf diesem Haus, da war ein großes Schild zu sehen, und wir kommen der Sache ein bisschen näher, und auf dieses Schild, da stand dann Therapie, Massage, Praxis, alles für ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Alles. Nun, das ist ein Riesenangebot, alles. Da erkennt man schon, dass hier etwas angeboten wird, was nicht nur körperliche Heilung angeht, sondern offensichtlich auch ein Mehr. Dass diese Gesundheit mehr umfasst als nur die körperliche Gesundheit. Und da war eben dieses Zeichen des Yin und Yang darauf. Wir werden das auch noch erklären. Und offensichtlich arbeitete der Masseur mit der Kraft, die hinter dieses Zeichen steckt. Nun, ich habe da ein Foto gemacht. Die Elke war auch dabei. Und dann kam der Masseur selbst raus. Nun, da war Elke nicht mehr gesehen. Also Elke ist Deutsch und ich bin Holländer, und die Holländer, die gehen manchmal über Grenzen und sowas, denen macht das nichts aus oder so. Nun, ich bin auch stehen geblieben und dann habe ich einfach ein Gespräch mit dem Masseur angefangen. Und ich habe ihm dann gefragt, ob seine Praxis gut liefe, und er sagte, ja, wunderbar. Er hat offensichtlich auch das schöne Haus davon bauen können. Und dann sagte er, ja, also er hätte wirklich so viel Arbeit, er konnte es gar nicht leisten. Und dann habe ich ihm gefragt, ja, ob er sich auch die religiöse Bedeutung von diesem Zeichen des Yin und Yang bewusst wäre. Ja, sicher, sagt er, das wäre ihm. Und er empfand es auch, dass dieser Hintergrund, die hinter seiner Therapie, seiner Massageform entstanden, wirksam sei. Das war ihm ganz wichtig. Und er merkte auch, dass es Ergebnisse gab es. Und das war für ihn sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was dann seine religiöse Ausrichtung sei. Er wies dann auf die Kirche nebenan. Er sei eben katholisch, meine er. Dann habe ich ihm gesagt, ob er ja diese beide Richtungen, diese fernöstliche Richtung und seinen christlichen Glauben dann miteinander verbinden könne. Da meinte er, man müsste doch mal über den Zaun schauen. Man müsste mal einen Schritt weitergehen und vielleicht aus anderen Religionen etwas nehmen, was in Bezug auf Heilung vielleicht wirksamer sei als die christliche Religion. Man musste mal über den eigenen Zaun hinwegschauen, sagt er. So war unser Gespräch über den Zaun. Nun, das ist eine bekannte Meinung. Für ihn war es keine Diskrepanz, dieses Angebot in seiner Arbeit, das Masseur, und seine religiöse Ausrichtung, Kirche, Christentum. Und da haben wir uns ja auch nochmals weiterhin gefragt, ja, ist das so? Kann man das so miteinander kombinieren? Ist das so locker nebeneinander zu nehmen? Und das war auch uns fast ein bisschen ein Anlass für das neue Büchlein, was wir jetzt dabei sind zu schreiben, um diese Frage mal nachzugehen. Können wir das so locker nebeneinander nehmen? Nun, in unserer Zeit geht man da schlicht davon aus. Man ist pragmatisch und sagt schlicht, was wirkt, nehme ich in Anspruch. Häufig kommt Folgendes dabei heraus, man sagt sich ein bisschen von Jesus, ein bisschen von Buddha, ein bisschen von Manitou, die unsichtbare Kraft, die bei den Indianern geglaubt wird, und unter dem Strich, da ergibt sich Yebuma. Wir sind eher Yebumas, als dass wir klare Christen sind oder auch klare Buddhisten. Das ist so die neue Art Häppchenreligion von allem was. Das ist vielleicht auch ja eine Bezeichnung für Esoterik. Denn Esoterik nimmt ganz bewusst aus allen Religionen etwas und macht dazu eine bunte Mischung und bietet das an. Wenn wir in dieses Schaufenster hineinschauen, sehen wir Buddha-Statuen. Wenn man da hineingeht, dann hört man ganz wohltuende, leise Musik und Räucherstäbchen. Und über diesen Laden, da heißt es Energy World. Es geht also um Energie, um etwas, was man spürt.
was wirkt. Das sei zentral. Bewusst nimmt auch die Esoterik aus aller Religionen etwas. Man könnte sagen, gerade aus die spirituelle Richtung der Religionen. Zum Beispiel im Judentum gibt es die Kabbala. Oder im Islam, Sufismus. Dann natürlich im Christentum, die Mystik. Und gerade diese Aspekte, die werden herausgenommen und zu einer bunten Mischung gemacht. Und das wird jetzt angeboten als etwas, was über allen hinausgeht. Genau diesen Regenschirmbegriff. Aber Esoterik, was ist das nun eigentlich? Was bedeutet dieses Wort? Nun, vom Wortbedeutung her müssen wir ja zu den Hintergrund in dem griechischen Wort Esoterikos zurückgehen. Und Esoterikos bedeutet innen, verborgen oder geheim. Es geht in dieser Strömung, genannt Esoterik, also um ein inneres oder verborgenes, geheimes Wissen. Ein Wissen, was hinter den Dingen verborgen liegt. Da geht's drum. Und jede Methode, die ein Stück weit etwas Verborgenes in uns oder vielleicht auch im Kosmos anzapfen möchte, in Anspruch nehmen will, könne man unter diesem Begriff Esoterik zusammenfassen. Esoterik und das andere Wort Okkultismus bedeuten eigentlich genau dasselbe. Man hat so im Wortklang häufig, dass das Okkultismus etwas Negatives sich angehört und Esoterik etwas weicher, aber die Bedeutung ist genau das gleiche. Esoterik kommt aus dem Griechischen und Okkultismus aus dem Lateinischen und bedeutet genau dieses. Ein Sammelbegriff für alle Geheimwissenschaften, die sich mit übersinnlichen, naturwissenschaftlich nicht erklärbaren, beziehungsweise noch nicht naturwissenschaftlich erklärten Phänomenen befassen. Also es geht um Phänomene, die man nicht direkt sehen oder materiell wahrnehmen kann. Da geht es in der Esoterik und Okkultismus drum. Nun, wo ist diese Bewegung hier bei uns eigentlich ins Rollen gekommen oder wann? Das war jetzt eigentlich schon ja, vor gut 40 Jahren, könnte man sagen. Da wurde die New Age Bewegung eingeläutet, auch durch so ein Musical Hair und dann unterschiedliche Autoren, Autorinnen, die die Sache auf den Punkt brachten und sagten, es geht darum, dass etwas in Bewegung ist. Und dann wurde das die New Age Bewegung genannt. Und die New Age Bewegung sollte jetzt anfangen um diese Zeit der Jahr 2000-Wende. Und das sagte man, rückschauend auf die Astrologie, dass jede 2000 Jahre das Gesamtsternbild sich ändert und von in etwa 0 bis 2000 Jahre war diese Welt im Sternzeichen der Fische. Und da behaupten also die New Age Leute, dass das Zeitalter der Christen war. Das heißt, die Christen haben in dieser Zeit diese Welt am meisten geprägt. Aber sie sagen, das ist auch ein Zeitalter der Gewalt gewesen. Die Christen haben auch viel Gewalt mit sich gebracht, viele Kriege. Man nennt dann immer die Kreuzzüge. Da sagt man, das soll jetzt vorbei sein in diesem neuen Zeitalter. Denn jetzt kommt das Sternbild des Wassermannes in Sicht, im Blick. Und das soll eine ganz neue Richtung, also eine Bewusstseinsausrichtung mit sich bringen. Nämlich, jetzt sollen die Esoteriker, die sich auf dieses geheime Wissen ausrichten, diese Welt am meisten prägen. So behaupten sie. Und natürlich soll diese Zeit ein Zeitalter des Friedens sein. Nun, man nimmt es noch nicht wahr, aber sie sagen, wir haben ja noch 2000 Jahre Zeit. Also es kann noch ein bisschen dauern, bis die Menschen sich darauf einstellen. und ja auch das Friedliche, was sie miteinander aus esoterischer Richtung in diese Welt stiften wollen, auch umsetzen. Da sind sie davon überzeugt. Wenn man ja eigentlich die Bücher liest, die das eigentlich klar machen, dann glaubt man ja, diese Leute sind sehr idealistisch, haben hochstehende Idealen und eigentlich auch schöne Idealen, wo man sagt, ja, Frieden wollen wir eigentlich auch. Aber man fragt sich dann, ob das auch realisierbar ist. Nun, ich habe jetzt am Sonntag berichtet davon, dass ich Buddhist war. Meine Frau war mehr so Esoterikerin, aber sie wird selbst ein bisschen auch aus ihrem Leben davon erzählen.
Ja, wir werden uns abwechseln heute Abend. Ich war etwa 10 Jahre in der Esoterik und deshalb übernehme ich auch heute mehr noch das, was vielleicht in der Esoterik gelehrt wird. Wer am Sonntag da war, der hat ja schon ganz viel über den Buddhismus erfahren. Nachdem ich 10 Jahre etwa in der Esoterik war, da sah ich ungefähr so aus. Also, ich war ja ganz spirituell gekleidet. Das war mir total wichtig. Jeder Mensch sollte sofort sehen, was ich glaubte oder was meine Lebensphilosophie war. Und ich wollte ganz authentisch sein. Was innen war, das sollte auch außen sein. Also meine Kleidung musste zu meinen Gefühlen sogar passen, musste zu meiner Philosophie passen und so weiter. Das war manchmal ziemlich anstrengend, weil manchmal am Tag änderten sich meine Gefühle und dann musste ich mich ja verschiedene Male umziehen. Aber ich habe das gern getan, denn so außen wie innen, das wollte ich unbedingt damit zeigen. Ach so, vielleicht noch eines, nochmal eben zurück. Wenn man jetzt hier sieht, da ist er. Sie sehen hier, dass ich da auf meinem T-Shirt so ein Dreieck habe. Und dieses Dreieck hat auch eine spirituelle Bedeutung. Es ist nämlich ein Symbol für eine kosmische Kraft. Gott wird in der Esoterik nicht als ein persönlicher Gott gesehen, sondern als eine unpersönliche Kraft. Und die wird eben dargestellt in diesem Zeichen. Dann habe ich ja auch hier am Oberarm so einen Armreifen. Und das ist eine Schlange. Die Schlange hat in der Esoterik eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Sie soll nämlich die Trägerin des Urwissens der Menschheit sein. In ihr soll alle Weisheit verborgen sein. Und natürlich auch die Weiblichkeit. Und in dem Dreieck, was ich da auf dem T-Shirt habe, da stehen auch 2 Worte. Magic Dream heißt das. Magic Dream, magischer Traum. Ja, hat die Esoterik was mit Magie zu tun? Ja, ziemlich viel. Ich wusste das damals überhaupt nicht. Und ich wusste auch gar nicht, was Magie eigentlich ist. Magie will ja die sichtbare und auch die unsichtbare Welt für die eigenen Zwecke manipulieren. Also wer Magie betreibt, der will die sichtbare und die unsichtbare Welt für seine eigenen Zwecke manipulieren. Das kann der machen mit Hilfe von Ritualen, das kann man machen mit Kraft der Gedanken und noch mit ganz vielen anderen Dingen, zum Beispiel auch, indem man etwas Bestimmtes am Körper trägt. Und aus diesem Grunde habe ich ja hier diesen Armreifen getragen, nämlich ich wollte die Weisheit und die Weiblichkeit der Schlange bekommen. Und habe dann gemeint, wenn ich das am Körper trage, dann wird auch sich diese Kraft auf mich übertragen und ich werde das bekommen. Es gibt im Internet mittlerweile ein Angebot von Menschen, die an diesem Lichtkörperprozess teilnehmen. Und da geht es darum, dass sie sagen, in diesem neuen Zeitalter, was jetzt ja angebrochen ist, da soll die ganze Menschheit dabei sein, sich höher zu entwickeln. Und zwar immer höher, bis nicht nur der Mensch, sondern auch die ganze Erde nur noch ein Lichtkörper ist. Und da heißt es dann im Internet, wir werden zu völlig neuen Menschen, die nur noch heiter und glücklich sind, die in der Freude und in der Liebe leben, Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden, Menschen des neuen Zeitalters. Nun, das scheint uns jetzt noch ziemlich weit weg zu sein und vielleicht total übertrieben, denken wir. Aber man ist sehr, sehr, sehr heutzutage mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. In der Esoterik dachte ich sogar, wenn ich krank bin, dann ist das so, dass da irgendetwas in meinem Leben nicht in Ordnung ist und ich habe noch etwas nicht im Griff. Wenn ich das im Griff hätte, dann wäre ich nicht krank. Und so ist es so, dass sie meinen, die Menschen entwickeln sich immer höher und eines Tages bekommen sie alles in den Griff. Ihr ganzes Leben, ihre Umstände, alles. Und jetzt beginnt man aber damit, dass man eben im Gesundheitssektor ganz, ganz viel anbietet, was eben nicht nur auf den Körper wirkt, auch nicht nur auf die Seele, sondern ganz besonders auf den Geist. Denn im Geist vollzieht sich ja eine Bewusstseinsveränderung. Und die soll der Mensch in dieser Zeit mitmachen. Und wenn er die mitmacht, dann wird er sich höher entwickeln. So haben wir mal einen kleinen Ausschnitt auf einem Büchertisch fotografiert. Und da stehen schon so von fernöstlichen Religionen auch zum Teil beeinflusste Heilmethoden, zum Beispiel Reiki oder Qigong oder Ayurveda oder Yoga. Tarotkarten kommen woanders her, Aromatherapie. Und man bietet jetzt also auf dem Sektor der Heilung jede Menge auch fernöstliches Gedankengut durch Bewegung, durch Massagen und durch andere Dinge an. Wenn wir so Yoga machen, dann werden uns bestimmte Sprüche gesagt, die wir hören, vielleicht aus den Veden, aus den hinduistischen Schriften, vielleicht sogar auch mal hier und da was aus der Bibel, aber eigentlich wahrscheinlich auch aus anderen Religionen. Was hat nun die Esoteriker, was haben die für ein Ziel? Die Esoteriker haben erstmal ein Ziel für diese ganze Welt. Und zwar möchten sie, dass diese Welt ein Paradies auf Erden wird. Sie glauben also nicht, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, dass es da mal ein Paradies gegeben hat und dass der Mensch da in Einheit mit Gott gelebt hat, sondern sie sind eher der Meinung, dass es, wenn es überhaupt dieses Paradies gegeben hat, der Mensch einfach gedacht hat, das vergessen hat, dass er mal im Einklang mit Gott war. Es wird dieses Paradies nach ihrer Meinung noch geschehen. Und das kann natürlich nur mit einer Weltregierung oder mit einer Weltreligion. Denn sie sagen, viele Regierungen, viel Kriege. Viele Religionen, viel Kriege. Also dieses neue Zeitalter soll ja ein Zeitalter des Friedens werden, das haben wir gehört. Und aus dem Grunde muss man alle Religionen zusammenführen und auch alle Regierungen zusammenführen. Das ist letztendlich das Ziel. Hier sehen wir schon mal ein paar Vertreter der größeren Religionen, zum Teil Hand in Hand. Das war schon vor ein paar Jahren in Aachen. Da haben sie schon demonstriert, dass sie eigentlich zusammengehören. Nun, ein Esoteriker hat aber auch ein persönliches Ziel. Und das ist zum Beispiel, dass er das göttliche Bewusstsein erlangt. Wie ich das am Anfang zeigte, hatte ich ja dieses Symbol der Göttlichkeit auf dem T-Shirt. Und das sagt aus, dass sie der Meinung sind, dass das Göttliche in jedem Menschen wohnt. Diese göttliche Kraft, die unpersönlich ist und die mit einem Schöpfergott nichts zu tun hat, diese göttliche Kraft wohnt von Anfang an, sagen sie, in jedem Menschen. Das ist eigentlich das die Ursache, kann man sagen, des Entstehens der Menschen. Er ist im Kern göttlich. Wenn der Mensch das entdeckt und entfaltet, sein Bewusstsein verändert, sodass er eines Tages glaubt, dass er göttlich ist, dass er Fähigkeiten bekommt, die übersinnlich sind, die nur göttliche Fähigkeiten sein könnten. Wenn er das entdeckt hat, dann würde ein Esoteriker sagen, hat er sich selbst verwirklicht. Das nennt man Selbstverwirklichung. Es gibt einen Schreiber in der Esoterik, der hat das Buch geschrieben, Halbzeit der Evolution. Und in diesem Buch beschreibt er ganz klar, was jetzt in diesem neuen Zeitalter die Entwicklung der Menschheit ist. Und er sagt da, dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, die sich auf halbem Weg zwischen dem Tier und den Göttern befindet. Der Seele, die sich aus dem tierischen Zustand befreit und sich auf den Weg zum Himmel gemacht hat. Der Seele, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Die diese Tatsache aber erst in jüngster Zeit entdeckt hat. Das ist das letztendliche Ziel. Der Mensch soll entdecken, dass er göttlich ist, dass er sich immer höher entwickelt, vielleicht zu einem Lichtkörper wird und damit unsterblich wird. Und Esoteriker würden auch sagen, dass wenn der Mensch diese Entwicklung mitmacht, auch gleichzeitig die ganze Erde diese Entwicklung mitmacht. Das zieht das nach sich. Wie kann man jetzt dieses Ziel erreichen? Nun, da würden Sie sagen, der Weg ist das Ziel. Es gibt keinen bestimmten Weg. Fang einfach an. Mach ein bisschen Yoga oder Reiki, Qigong. Etwas, was nicht nur auf deinen Körper wirkt, auch nicht nur auf deine Seele, sondern auf dein Bewusstsein. Dass dein Bewusstsein verändert und dir mitteilt, vielleicht nur im Unterbewusstsein, dass Gott kein Schöpfer ist, kein persönlicher Gott, sondern nur eine Kraft. Und diese Kraft, die soll sich jeder Mensch zunutze machen können. Die Kraft lebt zwar in einem, aber sie ist auch außerhalb von uns. Dieses Bild hier drückt das so ein bisschen aus. Da ist es eigentlich egal, wohin der Autofahrer fährt. Am Ende leuchtet dieses Ziel. Und das ist übrigens kein Bild aus einem esoterischen Buch, sondern aus der Werbung. Die Werbung, ja, sie nimmt ja die Bedürfnisse der Menschen auf. Vielleicht manipuliert sie auch ein bisschen damit.
Ja, so sehen wir, wie bunt und wie auch packend diese Dinge beschrieben werden. Faszinierend. Es kann einen wirklich mitnehmen und sagen, wow, wenn die Richtung, die Ausrichtung dieser Welt so ist, und ich so viel entfalten kann in mein Leben und diese Welt so ein Paradies wird, dann ist es ja lebenswert. Dann steige ich da rein. Ich will das mal erfahren. Ich will das mal spüren. Nun, das Ziel in der Esoterik ist der Weg oder der Weg ist das Ziel. Was ist das Ziel im Christentum? Ich habe das auch sonntags schon gezeigt. Da sagt Jesus Christus, dass Gott, der Vater, das Ziel ist. Und ja, wer ist dann Christus im Christentum? Er sagt, dass er selbst der Weg ist. Er ist der Weg zu diesem Ziel. Und er sagte dann auch noch, nur durch mich kommt ihr zum Vater. Nur durch mich, ich bin ja der Weg, hierüber kommt ihr zu diesem Ziel. Gut, dem Vater. Nun, das ist eine klare Formulierung, sowohl von dem Ziel als auch von dem Weg. Aber wir finden vor, dass die Esoteriker oder die Age-Leute auch sehr viel über Jesus gesagt haben. Ihnen ist das offensichtlich wichtig, auch Jesus oder Christus, vielleicht noch viel mehr, Christus mit
einzubeziehen, denn sie spüren, dass Christus was ganz, ganz Wichtiges ist. Aber für die Esoteriker ist Jesus Christus was anderes. Sie sagen, er ist nicht der Weg, sondern zeigt den Weg. Nun, das ist eine andere Aussage. Also, Jesus Christus soll nur den Weg gezeigt haben, zu dem Ziel. Jesus Christus sei ein Musterbeispiel aus Sicht der Esoteriker für die letztendliche Bestimmung des Menschen, nämlich, was Elke schon gesagt hat, die göttliche Selbstverwirklichung. Also, er hat das selbst verwirklicht und er ist ein Muster dafür, das können wir alle so leisten. Er ist ein Weisheitslehrer. Er hat seine Weisheit in unterschiedlichen Kulturen, manche behaupten in Indien, manche behaupten in Ägypten. Da hat Jesus seine Weisheit hergeholt. Man redet dann davon, dass eine ganze Weile nichts von Jesus beschrieben steht. Und in dieser Zeit ist er irgendwo in Indien oder in Ägypten gewesen. Und daher hat er diese Weisheit. Er erlangte diese Christuskraft, diese kosmische Kraft, durch Einweihung aus eben diesen Kulturen, in 7 Stufen. So wird hier ein, ja, also ein mystisches Bild gezeigt. Diese Beschreibung finden wir überhaupt so nicht in der Bibel, da wird es viel schlichter gesagt. Und da schreiben Esoteriker, dass Jesus eben eine ganz besondere Person war, aber dass wir im Grunde alle dieselbe Besonderheit haben, dieselbe Christuskraft oder auch kosmische Kraft. Und vielleicht auch durch Einweihung diese Kraft verwirklichen können in uns. Nun, das Ziel von Jesus Christus laut der Esoterik sei die Erlangung der Christusschaft aller Menschen. Das war auch Jesu Botschaft. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich etwa. Und er soll gesagt haben, ich lebte, um die Möglichkeiten, das Potenzial der Menschen zu zeigen. Was ich getan habe, können alle Menschen tun, und was ich bin, können alle Menschen sein. Nun, hier sehen wir ein ganz anderes Bild. Nicht die Aussage, ich bin der Weg zu Gott, dem Vater, als Ziel, sondern er ist ein Wegweiser. Das Ziel können wir alle erlangen, liegt vielleicht schon brach oder versteckt in uns. Das ist das geheime, innere, verborgene Wissen. Diese Christuskraft oder kosmische Kraft. Die liegt schon in uns und können wir aus uns hervorholen. Eine völlig andere Aussage. Auch im Buddhismus, und ich möchte das noch kurz aufgreifen, wird von Einweihung gesprochen. Da kann man auch in die Buddha-Kraft eingeführt werden. Der Dalai Lama hält bestimmte Ritualen ab. Hier sehen wir ihn in so einem Ritual. Und das Wesen, was hinter ihm steht, ist ein Buddha-Form. Und er hält dieses Ritual, um Menschen einzuführen in der geheime, verborgene Realität von dieses Wesen, genannt Kalachakra. So heißt dieses Wesen. Nun, die Realität von Kalachakra wird dann dargestellt in ein folgendes Bild. Vielleicht schon mal so etwas Ähnliches gesehen. Das ist nämlich ein Mandala. Und Mandala ist inzwischen bei uns ein Riesenthema. Das heißt, in den Kindergärten werden Mandalas gemalt schon, in den Schulen. Überall werden junge Menschen damit konfrontiert, auch in Therapiewerkstätten werden Mandalas häufig als Methode zu einer gewissen Ruhe benutzt. Denn die Lehrer und Lehrerinnen sagen, das wirkt wunderbar. Die Kinder kommen viel mehr zur Ruhe, als wenn sie irgendwelche andere Bilder malen. Wenn sie Mandalas malen, ja, dann haben wir auch eine Weile Ruhe, so gesagt. Nun, was ist aber ein Mandala aus Sicht des Buddhismus? Da ist ein Mandala die Abbildung einer kosmischen Welt oder einer kosmischen Realität. Das heißt, die Abbildung ist nur klein, aber repräsentiere eine dahinterliegende kosmische Welt. Und sie glauben, dass man, wenn man sich auf ein Mandala konzentriert oder darauf meditiert, dann könne man durch das Mittelpunkt hindurch in diese andere Welt eintauchen. In diesem Fall in diese Welt von Kalachakra, dieses Wesen, was ich gerade vorher gezeigt habe. Für tibetische Buddhisten sind Mandalas ja ein Mittel auch ja zur Verbreitung ihrer Lehre. Es ist ein magisches Mittel. Und sie legen auch hier im Westen in Form von feinen farbigen Sand Mandalas. Ich zeige mal, wie dieses Ritual so geht, um einen Eindruck zu bekommen, wie ein magisches, geheimes Ritual für sie eine Wirkung erzeugt. Sie bereiten dann die Fläche vor, in der magische, mystische Tänze abgehalten werden. Das alles genau nach Vorschrift. Dann werden die Geister oder Dämonen der Gegend gebunden, die dargestellt werden in diese Holzfiguren. Denn diese sollen die Fläche für das heilige Mandala freigeben. Die ersten Linien werden dann gezogen und der Meister legt dann mit feinem Sand die ersten Linien aus. Und das, weil er dann auch Leben in den Mandala hineinhaucht. Er ist als Meister befähigt, Leben da reinzuhauchen und er ruft auch mit Namen, in diesem Fall von Kalachakra, 722 Wesenheiten an, die in diesem Mandala, dieses kosmische Palast, Wohnung beziehen sollen. Nun, das ist ein magisches Ritual. Seine Schüler legen das dann zu Ende und weil ihr Hauch, ihr Atem nicht so heilig ist, haben sie ein Tuch vor dem Mund mit dem heiligen Spruch drauf. Ist natürlich auch praktisch, dass wenn sie pusten, dass dann Sand nicht wegweht. Aber es hat auch immer diesen heiligen Aspekt. So heilig ist es, dass wenn in einem Ritual die Teilnehmer sich nach einer gewissen Zeit das Mandala anschauen dürfen, sie nicht direkt schauen dürfen. Sie gehen geblendet hinein. Und zwar geblendet vor ihrem dritten Auge. Denn dieses Auge befindet sich am Stirn. Und mit diesem Auge könne man in der unsichtbaren Welt schauen. So glauben es Buddhisten, aber auch Esoteriker. Nach Verlauf von Zeit, wenn Menschen das Mandala sich angeschaut haben und das sich anschauen des Mandala, ist eine Einführung in diese Welt für sich, wird dann das Mandala auch wieder zerstört. Das Sand wird zusammengefegt und in einem Gefäß getan und zum nächstliegenden Fluss gebracht. Hier wird dann auch wieder unter bestimmte Gebete dafür gebetet, dass indem das Sand des Mandala in diesem Fluss hineinkommt, dass dadurch die Lehre des Buddha in alle Welt ströme. Genau diese Dinge werden unter viel genau vorgeschriebene Wörter und Ritualen ausgeübt. In der Annahme, das wird seine Wirkung zu seiner Zeit haben. Und die Wirkung ist, im Falle des Legen von Mandalas für tibetische Buddhisten, dass dort, wo Mandalas gelegt wurden, ein Machtsanspruch für den Guru oder für den Buddhismus erhoben wird. Und sie davon ausgehen, dass dadurch in einige Zeit, vielleicht einige Jahrhunderte, sie haben ja Zeit, weil sie glauben an Reinkarnation, man kommt immer wieder und dann wird man es auch immer erleben, dass hier im Westen der Buddhismus auch herrsche. Und dass Politiker diese Länder regieren, auch im buddhistischen Sinne handeln werden. Nun, Tendenzen in diese Richtung gibt es schon. Denn gerade unter Geschäftsleuten finden wir also einen riesen Zulauf und ein Interesse zum Thema Buddhismus. Es ist nicht so, dass sie direkt Buddhisten werden und so meditieren wie der Dalai Lama, aber wohl irgendwie diese Philosophie interessant finden und auch in bestimmten Dingen einsetzen in ihre Form der Führung. In Management-Trainings und so fort und so weiter wird das häufig, werden buddhistische Methoden häufig angewandt.
Mach mal die Tür ein bisschen auf, es ist so warm, ich hoffe, Sie ersticken nicht. Ja, sonst könnt ihr auch mal hier und da ein Fenster aufmachen. Das Mandala hat also eine bestimmte Bedeutung. Wir haben das gerade gehört, es steckt Magie dahinter und es hat in dem Sinne eine missionarische Wirkung. Das heißt, indem man den Sand in den Fluss schüttet, soll der Sand mit dem Fluss mitgetrieben werden. Dieser Sand ist gesegnet. Der ist Kalachakra geweiht. Und somit soll also der... Alles klar. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr abgelenkt werde. hat es also eine missionarische Wirkung. Wir hören immer wieder, dass Menschen sagen, ja, Buddhisten, die missionieren nicht, das ist so gut. Aber sie missionieren auf ganz andere Art und Weise, die uns völlig fremd ist. Zum Beispiel mit solch einer Methode. Nun können wir sagen, ja, vielleicht ist auch das Malen von Mandalas, was jetzt bei uns in der Gesellschaft für Kinder, Erwachsene, im Altersheim, überall wird das ja gemacht. Und man sieht da diese harmlosen Bildchen und denkt, das ist doch eigentlich ganz harmlos. Vielleicht ist es noch harmlos, aber Kinder werden daran gewöhnt, zum Beispiel an diesen Begriff Mandala. Und wenn sie mal in 10 oder 15 Jahren erwachsen sind, dann wird es für sie überhaupt nichts Fremdes sein, um sich mit einem buddhistischen Mandala zu befassen. Und wir können davon ausgehen, dass diese Mandalas, die mein Mann jetzt hier gezeigt hat, dass sie dann hier noch viel, viel mehr gezeigt werden. Sie werden jetzt schon in Kulturmuseen überall, wo sie Erlaubnis bekommen, werden diese Mandalas gelegt. Und auch wenn es im Museum gelegt wird, wird es in den nächsten Fluss gebracht. Das haben wir zum Beispiel erlebt in Basel im Kulturmuseum. Da sagten auch die Leute aus dem Museum, das wird am Ende zerstört und in den Rhein geschüttet zur Verbreitung der Lehre. Dann wird hier bei diesem Ritual auch die Natur gebraucht. Man gibt der Natur ein gewisses Leben, auch dem Sand, dem Fluss, einen gewissen Auftrag. Und das ist zum Beispiel in der Esoterik ganz besonders stark auch. Da heißt es nämlich, das neue Zeitalter bringt neue Werte mit sich. In dem alten Zeitalter, so heißt es, hatte der Mensch Herrschaft über die Natur. Und wir wissen alle, dass es tatsächlich dazu gekommen ist, dass diese Natur ziemlich zerstört ist. Und dass der Mensch ganz viel dazu beigetragen hat, oder wahrscheinlich alles, dass sie so zerstört ist. Und als Esoterikerin habe ich immer gedacht, ich will dazu beitragen, dass die Natur wieder heil wird. Und das war mir ein ganz großes Anliegen. Und ich habe die Natur auf einer Stufe gesehen mit dem Menschen. Das heißt, ein Baum war genauso göttlich oder ein Tier oder eine Blume wie ein Mensch. Und so sagen Esoteriker, in dem neuen Zeitalter, da soll der Mensch in Einheit mit der Natur leben. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet nicht nur, dass er die Natur besonders pflegt. Das ist schon auch ein Aspekt. Aber schauen wir uns an, was Esoteriker auch noch unter Natur verstehen, mit der sie in Einheit leben wollen. Und hier wieder in dem Lichtkörperprozess finden wir ein Zitat, wo es dann heißt, wir sind in Kontakt mit hohen Lichtwesen und Engeln, leben ganz bewusst zusammen mit den Reichen der Natur, die jetzt schon in diesen höheren Bereichen leben. Da gibt es also Reiche in der Natur, die haben höheres Bewusstsein. Was ist das? Elfen, Feen, Zwerge und Riesen, die uns in ihrer Liebe und Friedfertigkeit weit voraus sind. Nun denken wir, das sind ja wohl Märchen. Aber schauen wir uns die ganze Entwicklung an, wie viel im Moment das Thema Engel hier bei uns populär gemacht wird und wie wir aufgefordert werden, mit Engeln Kontakt zu machen. Dann gibt es als Deko Gnome, auch im Garten kann man sich sowas hinstellen. Natürlich Feen und für Kinder schon die kleine Lilifee, die zauberhafte Botschaften verbreitet. Noch kann man sagen, sieht das alles harmlos aus und wir stellen uns das vielleicht als Deko einfach nur ins Zimmer. Aber Esoteriker sind der Meinung, dass diese Dinge auch eine Ausstrahlung haben. Und wenn ich mir so etwas ins Zimmer stelle, dann werde ich mich damit vertraut machen. So meinen sie. In dem alten Zeitalter, da gab es auch noch einen Wert, der im neuen Zeitalter verändert werden soll. Und zwar heißt es da, dass der Mensch im alten Zeitalter Wissen über Gott hatte. Nun, wodurch hatte er das? Er hatte die Bibel zum Beispiel. Da konnte er nachschlagen, wie Gott ist, wer er ist, was er von uns will. Aber natürlich geht das nicht in diesem neuen Zeitalter, wenn alle Religionen zusammengefasst werden sollen. Also sagt man sich, der Mensch ist ja eigentlich im Kern göttlich und weil der göttlich ist, kann er auch göttliche Erfahrungen machen. Und wenn wir alle nur göttliche Erfahrungen machen, dann sind wir alle auf einer Ebene, dann streiten wir uns nicht mehr herum, wie denn nun wohl dieser Gott ist. Dann können wir alle sagen, wir sind doch selber Gott. Und da haben wir vor kurzem ein Zitat gefunden von Nina Hagen, die auch über ihren Glauben mal interviewt wurde. Und da heißt es, mein Gott ist in mir und außer mir. Mein Gott ist in jedem Menschen, in jedem Tier, in jedem Element der Natur, in jedem Baum, jeder Pflanze, jeder Wolke, in jedem Stern und in der Luft, im Feuer. Und er ist auch Geist. Mit anderen Worten, alles ist in allem ist alles. Das ist das Gottesbild. Das Göttliche auch in Bäumen. Zum Beispiel hier sieht man diese Rentner, wie sie da in China an einen Baum gestellt wurden. Und da heißt es Gesundheitstouristen, deutsche Rentner holen sich Kraft aus einer Energiezypresse. Und sie haben also gemeint, wenn sie die Hände da dran halten, dann bekommen sie auch diese göttliche Energie des Baumes. Es wurde uns gesagt, oder wird uns noch immer gesagt, göttliche Energie können wir auch durch Steine bekommen. Es war ja mal so eine Mode, die ist jetzt heute nicht mehr da, aber das Denken ist immer noch da, dass Steine Kraft haben, Powerbeats, Kraftperlen. Und hier kommt wieder das magische Denken, wenn ich diese Steine, so sagen sie, am Körper trage, dann werde ich auch das bekommen, was diese Steine vielleicht ausstrahlen. Wir haben einmal das Gottesbild und das Menschenbild oder das Weltbild, kann man sagen, in einem Schema dargestellt. Aus Sicht der Esoterik, muss man ganz klar sagen, aus Sicht der Esoterik. Aus Sicht der Esoterik wohnt der Mensch auf der Erde, ja ganz klar. Und dann gibt es da einen ganzen Bereich des Unsichtbaren. Und in diesem Unsichtbaren gibt es Dämonen, Geister, Engel, Elfen, Götter, Göttinnen. Und alles durchzogen von einer kosmischen, universellen Kraft. Nochmals wieder, kein Schöpfergott, sondern eine unpersönliche, universelle Kraft. Diese universelle Kraft hat viele, viele Namen in den verschiedenen Religionen. Und ich habe nur mal ein paar herausgegriffen, weil es ja auch gerade um diese östlichen Einflüsse geht oder diese Faszination, um die es heute Abend hier geht. Also ein Name ist zum Beispiel Mana, das ist allerdings von den Indianern her. Da haben die Westler Manitou draus gemacht. Aber dann gibt es Prana aus dem Hinduismus oder Energie, sagt man, oder Ki oder Chi oder schreibt sich auch mit Qi, wird Chi ausgesprochen. Diese Chi oder Ki-Kraft, die ist zum Beispiel in diesem Zeichen zu sehen. Das ist das Zeichen dieser Kraft, das Zeichen des Yin und Yang, das sind die beiden Kräfte, Yin und Yang. In der kosmischen Kraft Ki. Also wir sehen hier, dass in dem Weißen so ein kleiner schwarzer Punkt ist und in dem Schwarzen ein weißer Punkt. Und das bedeutet, dass es nicht nur Finsternis gibt und auch nicht nur pures Licht, sondern dass in jedem Licht ein bisschen Finsternis ist und in jeder Finsternis ein bisschen Licht. Also das Zeichen des Yin und Yang ist eben dieses Zeichen dieser kosmischen Kraft. Es wird unterschiedlich geschrieben, je nachdem, aus welchem Land es kommt. Wir finden es zum Beispiel in Begriffen, in Übungen, wie zum Beispiel Reiki, Tai Chi, Aikido oder Qigong.
Ja, wenn wir die Beschreibungen von dieser kosmischen Kraft mal nachgehen, dann finden wir heraus, dass diese kosmische Kraft verschöpferische Tätigkeit zugesprochen wird. Dass es nicht nur eine neutrale Kraft ist, so wie vielen Menschen es glauben, sondern auch eine spirituelle oder geistige Kraft. Es steckt Geist dahinter. Nun, in der Bibel wird im Neuen Testament den Christen gesagt, das sind Menschen, die Jesus Christus für sich ganz persönlich aufgenommen haben und von daher in Verbindung mit Gott, dem Vater, stehen. Solchen sagt Paulus nun, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, und das Wort Welt ist die Übersetzung des griechischen Wort Kosmos. Wir haben also nicht den kosmischen Geist empfangen, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also unterscheidet ihr also ganz grob zwei Geister, den Geist des Kosmos und den Geist dieser Welt. All das, was man in oder gerade etwas außerhalb dieser Welt erfahren kann an Kräfte, oder den Geist aus Gott, und nur diesen Geist macht uns klar, was Gott uns geschenkt hat. Das ist seine Hauptaufgabe. Diese Geister haben unterschiedliche Herkünfte. Ein Geist des Kosmos ist in dem ganzen Bereich zwischen Himmel und Erde eingeordnet. Und in diesem Bereich, da halten sich laut der Bibel Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte auf. Gott selbst wohnt im Himmel. Sein Geist kommt aus dem Himmel und vertritt uns vor Gott, also macht die Verbindung und vermittelt uns, zeigt uns, erzählt uns hier, was uns Gott hier geschenkt hat. Aber Herkunft des Geistes Gottes ist aus Gott, ist aus dem Himmel. Die Bibel gibt, so gesagt, eine Zweiteilung, was die unsichtbare Welt angeht. Wir haben gesehen, dass die Esoterik alles als ein großer Brei sieht, ein großes Durcheinander. Da wird nicht Gott als ein Extra oder eine unterschiedliche Wesenheit dargestellt. Nun, wir sehen diese Geister auch noch einmal in Buddhismus. Da redet man auch von Geist oder von Buddha-Formen wie diesem Form, Kalachakra, noch einmal dieses Zeichen. Und zwar deswegen auch, weil diese Gestalt auch vier Gesichter hat. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man vier Gesichter nebeneinander. Und die Partnerin von Kalachakra hat auch noch vier Gesichter. Das ist eine ganz komplexe Gestalt. Aber diese Gesichter sind konkret beschrieben. Zwei Gesichter haben einen friedlichen Ausdruck. Zwei andere sind eher zornig. Das kann man in diesem Bild besser erkennen. Und das soll auch so sein. Denn innerhalb der vollkommenen Gestalt des Buddha, Kalachakra in diesem Falle, sind vereint Frieden und Zorn. Sind letztlich vereint alle Gegensatzpaare, die es in dieser Welt gibt. Gut, böse, männlich, weiblich, warm, kalt, hell, dunkel. Wir sehen also genau das gleiche Prinzip wie dieses Prinzip des Yin und Yang. Ein holländischer Maler hat es mal so dargestellt, in einem Kreis, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, wenn man das Weiße anschaut, Engel. Und wenn man das Schwarze schaut, Fledermäuse oder Teufel. Und das flächendeckend, in einer Harmonie dargestellt. Nun, diese Vermischung der beiden Seiten, die finden wir eigentlich in dieser Welt vor. Die Gegensätze kennen wir in dieser Welt. Wir haben Gut und Böse, Warm und Kalt und so weiter in uns und in dieser Welt. Das ist uns eigentlich ähnlich. So auch diese göttliche oder kosmische Kraft Ki oder Chi. Nur wenn man das auf andere Ebene zu sehr vermischt, dann kommt da Falsches bei heraus. Die Bibel sagt Folgendes. Weh denen, im Alten Testament Jesaja 25, weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Weh denen. Es wird konkret gesagt, aus Sicht der Bibel gibt es an sich Gutem und an sich Bösem. Und irgendwie spüren wir, wissen wir, oder zeigt uns unser Gewissen, was gut ist oder was böse ist. Im Buddhismus geht man so weit, dass man sagt, es gibt in dieser Welt nicht an sich Gutem und an sich Bösem. Diese Konzepte gibt es im Buddhismus überhaupt nicht. Denn diese Welt ist relativ. So könne man aus jedem Bösen auch was Gutes finden. Aus jedes Gutes auch was Böses. Wenn man die richtige Perspektive nur hat. So sagen sie es. Da kommt dann zum Beispiel, folgendes Baraut, zum Beispiel so ein Rockkonzert, so ein Bild, was wir mal gefunden haben, Between Evil and Peace Festival. Und da ist an einer Seite ein Bild vom Teufel und an der anderen Seite ein Bild von Jesus. Und die nebeneinander. Der eine Band tut ein bisschen süßer und der andere ein bisschen saurer spielen. Und das gehört einfach so. Ja, also das passt zusammen in ein Festival und das möchte man in dieser Welt heute feiern. Oder auch in eine Whisky-Art, wo man ein Engelchen und ein Teufelchen nebeneinander in Hand stehen sieht. Die Whisky in dieser Art wirkt. Ist die Frage. Nun sieht man, aber in der Welt ist das so, aber in der Spiritualität oder fernöstliche Religiosität, Esoterik, Buddhismus, Hinduismus, da ist es so, dass auch die göttliche oder kosmische Kraft die Harmonie der Gegensätze ist. Da wird das, was wir hier empfinden als Gegensätzliches, auf die göttliche Ebene genauso gesehen. Wie ist es dann aber in der Bibel beschrieben über Gott? Nun, da heißt es dann, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Diesen Gott der Bibel wird absolut anders dargestellt. Da wird gesagt, er ist nur Licht. Und da ist keine Finsternis in ihm. Also auch hier sehen wir ein absolut anderes Gottesbild. Deswegen ist es so wichtig zu unterscheiden. Und sind wir ehrlich, zu so einem Gott, der nur Licht ist und kein bisschen Finsternis in sich hat, können wir nicht kommen. Denn in uns ist gewiss auch Finsternis. Ohne Hilfe, also kommen wir nicht zu diesem Gott.
Können Sie noch? Jetzt wird's leichter. Ja, ich möchte jetzt am Ende einfach noch von mir persönlich erzählen, wie ich da in der Esoterik gelebt habe und was auch die Auswirkungen dessen waren und warum ich heute eben nicht mehr Esoterikerin bin. Ja, ich habe ganz harmlos angefangen. Ich wollte mich ein bisschen entspannen, habe einen Yogakurs mitgemacht, habe Kreativitätstraining mitgemacht. Bei der Volkshochschule war das. Es war dann aber eine Gruppe unter der Leitung eines Psychotherapeuten, was ich selber gar nicht wusste. Aber da wurde einiges aufgewühlt und mir schien das dann, dass das doch alles ziemlich gut war, was ich da erfuhr. Es war zwar, hat mich zwar selber sehr betroffen gemacht, was ich von dem Therapeuten über mich selber hörte, aber ich habe gedacht, das ist notwendig. Man muss sich selber kennenlernen. Und von da an wollte ich dann auch in diese Richtung gehen, habe noch studiert und habe dann auch eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht und später noch eine Ausbildung direkt aus der Esoterik heraus. Ja, ich kam so Schritt für Schritt immer mehr da hinein und wusste am Anfang nach den ersten paar Jahren überhaupt nicht, was Esoterik überhaupt ist. Und ich hätte mich auch nie Esoterikerin genannt. Ich habe immer gesagt, ich bin Christin. Wenn Leute mich gefragt haben nach meiner Religion, dann habe ich immer gesagt, ich bin Christin. Ich bin getauft, ich bin konfirmiert und ich bin in der Kirche. Ich bin Christin. Aber ich lebte meinen Glauben überhaupt nicht. Und mit der Zeit veränderte sich auch mein ganzes Gottesbild vollkommen von dem, was ich vielleicht früher mal im Konfirmandenunterricht gelernt hatte. Ich kam immer mehr zu dem Punkt, ich sei selber göttlich. Und das wurde dann auch bestätigt durch bestimmte Phänomene, die sich im Laufe der Zeit bei mir entwickelten. Ich meditierte regelmäßig, machte häufig Fantasiereisen, um in mein Inneres zu reisen, oder um mich zu versenken in meinem göttlichen Kern, mich zu vereinen und so weiter. Ich machte Atemübungen, ich ernährte mich auf ganz bestimmte Art und Weise, ich hielt Rituale ab, Vollmondrituale zum Beispiel, um die Kraft des Mondes zu bekommen. Ich legte Tarotkarten, ich machte im Grunde damals so ziemlich alles so, was auf dem Markt war. Astrologie, Klangmeditation. Es war so, dass ich gar nicht aufhören konnte. Ich hatte mit etwas angefangen und es hatte mich gepackt und fasziniert. Und ich dachte, da muss ich mehr wissen. Und dann hat mir jemand gesagt, hast du schon mal das ausprobiert? Oh ja, das hatte ich noch nicht. Ah, das war ganz toll. Dann wieder das. Und so ging es von einem zum anderen. Ich besuchte Kurse, kaufte Bücher en masse und ich war völlig da drin. Die Auswirkungen waren, dass ich nach einiger Zeit merkte, ich verließ meinen Körper. Ich hatte eigentlich das nie bewusst gewollt. Man hatte mir aber gesagt, dass das möglich ist und wenn ich das erfahren würde, dann wäre das schon ein Zeichen dafür, dass ich schon höheres Bewusstsein erlangt hätte. Darum hat es mir auch nicht so Angst gemacht, als ich das dann ein paar Mal erlebte. Ich meinte auch nach einiger Zeit, Bilder aus vorherigen Leben zu sehen, denn ich glaubte inzwischen natürlich auch an Reinkarnation. Diese Bilder kamen nach einiger Zeit ganz verstärkt und ich hatte das gar nicht mehr unter Kontrolle. Dann war es so, dass ich auf der einen Seite immer sensibler wurde. Ich nahm ganz viel wahr, ich bekam eine Art Hellfühligkeit. Wenn ich mich bei jemandem auf den Stuhl setze, dann wusste ich irgendwie, was in dem vorging. Oder ich bekam Bilder von dem, was vielleicht mal geschehen würde in der Zukunft. Oder Stimmen leiteten mich. Die sagten mir, ich solle dieses oder jenes tun oder lassen. Ich sah das alles an als etwas, als ein Zeichen dafür, dass ich schon auf der höheren Stufe war. Denn diese Dinge traten zum Teil auch ein. Also auf der einen Seite ganz meinte ich positiv, es war ja faszinierend, sowas zu können und wer konnte sowas schon? Aber auf der anderen Seite war eben ähnlich wie bei dem Zeichen mit dem Yin und Yang auch das Dunkle, das sich entwickelte. Nämlich in der Nacht sah ich häufig dunkle, schemenhafte Gestalten. Ich wachte auf von Albträumen und ich wusste, es gibt eine unsichtbare Welt, die ist nicht nur friedlich, sondern die bedroht mich. Menschen, die ich dann fragte, Therapeuten zum Beispiel, die ich dann fragte, was ist das, was kann das sein? Die sagten mir, ja, es gibt diese unsichtbare Welt, es kann aber auch sein, dass es Teile deines Selbst sind, die dunklen Teile in dir. Und wenn du einmal dich höher entwickelst, dann wirst du diese dunklen Teile auch integrieren oder du wirst sie beherrschen. Aber es gibt das auch außerhalb und darum kannst du, solange du diese Erfahrung noch machst und dich dann nicht gegen wehren kannst, ein Schutzzeichen tragen oder einen Lichtkreis um dich herum ziehen. Und das machte ich alles, aber ich merkte, das half alles nichts. Es wurde eigentlich immer schlimmer. Ich hatte ganz viel mit Ängsten zu tun. Ich bekam Weinanfälle, Depressionen von einer Sekunde zur anderen. Ich wusste auch, dass diese Depressionen keine Krankheit waren. Denn so schnell, wie es manchmal ging, so schnell konnte es auch wieder weg sein. So schnell wie es kam, konnte es auch wieder weg sein. Alle diese Dinge, wie gesagt, entwickelten sich bei mir. Meine Sensibilität auf der einen Seite machte mich aber auf der anderen Seite auch immer rigoroser. Ich hatte ja ein Ziel, wie ich meinte, ein höheres Ziel. Ich wollte ja das göttliche Bewusstsein erlangen. Ich wollte ja eines Tages Herr oder Frau über mein ganzes Leben sein. Alles im Griff haben. Nun, eines Tages lernte ich dann meinen Mann kennen während einer psychotherapeutischen Zusatzausbildung. Und ich ging zu ihm nach Amsterdam und dort arbeiteten wir eine Weile zusammen auf seinem Schiff, was er dort hatte als Therapiezentrum, hatte er das. Aber wir merkten, wir waren irgendwie nicht zufrieden mit unserer Arbeit. Und wir konnten Menschen zum Teil zwar helfen, aber immer nur zu einem gewissen Teil. Irgendwann kamen wir an den Punkt, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und dann dachten wir natürlich, jetzt müssen wir noch eine andere Ausbildung machen. Wir wissen halt noch nicht genug. Aber heute weiß ich, was die Ursache war. Die Ursache war, dass wir keine Antwort hatten auf die Schuldfrage. Denn die meisten Menschen, die zu uns in Therapie kamen, hatten etwas zu tun mit Schuld. Entweder waren andere Menschen an ihnen schuldig geworden und da wurden sie nicht mit fertig, oder sie waren selber an anderen Menschen schuldig geworden und wurden damit nicht fertig. Und es half nicht, sie einfach nur laut schreien zu lassen und mal auf eine Matratze schlagen zu lassen oder mal alles rausweinen zu lassen. Das waren kurzfristige Erleichterungen, aber es brachte nicht wirklich Befreiung. Eines Tages brannte dieses Schiff ab. Der Martin hat es am Sonntag sicherlich erzählt. Wir haben uns auf eine Weltreise gemacht. Wir reisten dann über Indien, wo der Martin noch seinen Guru besuchen wollte, nach Indonesien und dann nach Australien. Nach Australien war ich durch einen Traum geführt worden. Eine Stimme hatte zu mir gesagt, dort würde ich in mein Herz kommen. Deshalb hat Martin gesagt, dann fahren wir nach Australien, da müssen wir da unbedingt hin. In Australien ging es uns aber schon ziemlich schlecht. Wir waren schon ziemlich fertig und hatten mit der unsichtbaren Welt, gerade in Indien und besonders in Indonesien, ganz viel schlimme Erfahrungen gemacht. Wir wollten dann dort einen Freund besuchen, der im Urwald lebte, und da nahm uns ein junger Mann mit. Und dieser junge Mann, der nahm uns per Anhalter mit, wir konnten ja nicht mit dem Bus dahin fahren. Dieser junge Mann war total fröhlich. Und wir dachten, der hat bestimmt was geraucht. Denn wir wussten uns nicht mehr mal oft zu helfen aus unseren depressiven Zuständen, dass wir dann einfach mal anfingen, irgendwie was zu rauchen. Und deswegen dachten wir, es kann gar nicht sein, dass einer ohne Aufputschmittel so fröhlich sein kann wie der. Aber der Mann sagte, nein, als wir ihn fragten, meine gute Laune kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Na, dachte ich, kann ja auch sein. Warum nicht? Also die Esoterik spricht ja auch von Christus. Das haben wir ja gehört. Nur meint sie nicht den Jesus Christus, der für unsere Schuld oder unsere Trennung von Gott am Kreuz gestorben ist, sondern sie spricht eben von einem Menschen, einem Weisheitslehrer oder von der Christuskraft, die dieser Mensch bekommen hat und die jeder Mensch bekommen kann. Nun, ich wusste diese Unterschiede nicht so genau damals. Der Mann sagte, was macht ihr denn beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten, weil wir eben mit alternativen Methoden arbeitete. Er meint, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja. Ja, sagt er, ich lade euch ein zum Gottesdienst in meine Kirche. Nun, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das die echte Alternative sei, denn ich war enttäuscht von dem, was ich in der Kirche erlebt hatte. Das sagte mir überhaupt nichts. Aber wir waren ja im Ausland, ich wollte Leute kennenlernen und ich nannte mich ja auch Christin und ich dachte, warum nicht mal in die Kirche gehen? Und für den Martin als Buddhisten wird es bestimmt auch nicht schlecht sein. Gut, wir ließen uns einladen, der Mann brachte uns allerdings nicht zu einer Kirche, sondern zu einem Schulgebäude. Das machte mich ja sehr skeptisch. Denn ich dachte, alles, was nicht katholisch oder evangelisch ist, das ist ja Sekte. Ich war sehr distanziert, aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er wirklich da. Und das faszinierte uns. Und das kannte ich auch gar nicht. Nun, der Gottesdienst war vorüber, da kam eine Frau zu mir und fragte mich, wie heißt du, woher kommst du und darf ich mit dir beten? Ich habe natürlich gedacht, beten, also das ist ja nun nicht gerade meine Sache. Ich weiß gar nicht, wie das so geht, ich kannte nur so ein Kindergebet. Ich mochte aber nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Aber dann dachte ich, der Martin wird mich retten. Ich sage, ich frage erst mal meinen Mann und der wird als Buddhist, dachte ich, bestimmt Nein sagen. Aber er sagte zu meiner Überraschung ja und ermutigte mich sogar, ich soll das machen und meinte, er käme auch mit. Gut, die Frau holte noch den Pastor und dann gingen wir raus auf den Balkon und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da war mir sofort klar, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich spürte das haargenau. Ich kannte ja die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten. Ich hatte ja oft genug erlebt, wenn sie da waren, dass es mir manchmal kalt wurde in der Meditation oder wenn da Medien waren, die mir etwas durchgaben von der unsichtbaren Welt, dass sie eine ganz andere Stimme hatten. Ich wusste genau, wann diese Welt da war. Ich wusste aber, hier ist eine Macht, die ist größer als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Die kenne ich noch nicht. Und irgendwie ahnte ich, das muss Gott sein. Und ich fing an zu weinen, weil mich das total berührt hat, dass Gott da war. Und ich erkannte in der Nähe Gottes, dass ich ein Leben geführt hatte, was Gott nicht von mir gewollt hätte. Ich erkannte plötzlich, mein Leben war anders, als dass Gott es gewollt hätte. Und als ich so weinte darüber, da sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Bis dahin wusste ich gar nicht, was Sünde ist. Ich dachte immer nur, so ein schreckliches Wort. Und es gibt doch eigentlich gar keine Schuld. Aber das Wort Sünde kommt von dem Wort Sund. Und Sund bedeutet Graben. Und meint, dass es einen Graben gibt zwischen Gott und den Menschen. Kannst du mal heben? Einen Graben gibt zwischen Gott und den Menschen. Ich selber habe das plötzlich gewusst. Da ist dieser Graben zwischen Gott und mir. Wir haben das schon gesehen. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Und wir können uns noch so sehr versuchen, hochzuarbeiten. Es wird uns nicht gelingen. Denn Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Und er kann sich mit uns nicht verbinden. Aber Gott will eine Beziehung zu uns Menschen. Hat er von Anfang an gewollt, auch nachdem er den Menschen aus dem Paradies geschickt hat. Die Frau sagte dann zu mir, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Ich hätte Nein sagen können. Ich hatte ja die freie Wahl. Aber ich spürte, wenn meine Sehnsucht gestillt werden soll, die ich tief in mir hatte, nach einer ganz innigen Verbindung mit Gott, dann muss ich Ja sagen zu diesem Jesus. Und ich habe gesagt, ja, ich will von jetzt an Jesus Christus als den Herrn über mein Leben annehmen, als den Gott, der für meine Trennung von Gott gestorben ist. Wie gesagt, ich wusste nicht, was das wirklich bedeutet. Die Frau hat mir das praktisch vorgebetet und ich habe es nachgesprochen. Ich ahnte nur, das ist richtig. Und ich habe Jesus angenommen als denjenigen, der mich aus dieser Trennung erlöst hat. Ich sagte schon, wir können nicht zu Gott hoch uns arbeiten, was ich immer versuchte. Aber Gott hat gesagt, ich will aber eine Beziehung zu euch. Und aus diesem Grunde komme ich selber in Person eines Menschen, nämlich in der Person Jesus Christus. Und würde sagen, ich inkarniere mich hier, komme hier in diese Finsternis und zeige euch, wer Gott ist, was er kann, dass er Tote auferweckt, dass er Menschen von Dämonen befreit, dass er auf dem Wasser gehen kann, dass er den Sturm stillt. Ich zeige euch die Macht Gottes. Und was ich euch ganz besonders zeige, ist meine Liebe. Ich liebe euch und deshalb lasse ich mich für eure Trennung von Gott, dem Vater, ans Kreuz nageln. Und das war mir plötzlich klar. Das war so. Ich hätte es noch nicht so in diesem Sinne, wie ich das heute sage, weitersagen können. Aber ich wurde erfüllt von Frieden und Liebe. Eine unglaubliche Liebe machte sich in mir breit. Und das hätte ich noch nie erlebt. Und wir beide, der Martin hat ja schon am Sonntag erzählt, was mit ihm geschehen ist, dass er auch Jesus angenommen hat. Wir können das heute nicht mehr erzählen. Aber wer das nachwissen möchte, kann das nachlesen in dem Buch, was wir nachher noch vorstellen werden. Auf jeden Fall, wir beide, wir kamen zu unserem Hotel zurück und wir haben dort gesessen. Früher haben wir immer miteinander herumtherapeutisiert. Wir haben immer geguckt, wie geht's mir, wie fühle ich mich, was muss ich noch ändern, was ist nicht in Ordnung. Und wir haben immer uns gegenseitig therapiert, kann man fast sagen. Jetzt auf einmal war das vorbei. Wir brauchten nicht mehr miteinander zu reden. Wir wussten, wir hatten gefunden, was wir suchten. Das war uns völlig klar. Aber es musste sich noch ganz, ganz viel verändern. Es musste sich noch verändern, mein ganzes esoterisches Denken, dass ich dachte, ich muss mich hocharbeiten, ich muss mich reinigen zum Beispiel. Wie viel reinigende Übungen hatte ich allein getan in der Esoterik? Auf meine Nahrung geachtet, darauf geachtet, dass ich mich nicht durch schmutzige Energie von Menschen beschmutze, dass ich alle meine inneren Blockaden aufräume, sodass das Licht und die Göttlichkeit sich entfalten kann. Es gab so viele reinigende Übungen, dass ich es gar nicht aufzählen kann. Früher dachte ich immer, das Christentum hat Gebote und das ist ja lästig. Aber ich hatte mir selber so einen Haufen von Geboten auferlegt, um dieses Göttliche zu erreichen. Und ich musste lernen, dass Gott zu mir sagt, weißt du was, auch wenn du dich schlecht fühlst, ich bin da. Auch wenn du mich überhaupt nicht fühlst, ich bin da. Und du darfst in dieser Welt so sein, wie diese Welt praktisch ist. Du musst dich nicht entziehen und immer denken, oh, hier beschmutze ich mich und da sind schlechte Energien. Sondern ich wurde frei. Und was ganz stark war, war, dass ich frei wurde von meiner Schuld. Ich habe ja schon gesagt, dass ich einerseits zwar sensibel wurde und andererseits immer rigoroser. Und ich hatte aus dieser Haltung heraus meine Familie verlassen, um meinen Weg gehen zu können. Und da musste ich erleben, dass Gott mich befreite von dieser Schuld.